Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Wir bleiben in Asien und auch bei einem hochpolitischen Thema. Die Pläne für eine gemeinsame Bewerbung von Nord- und Südkorea für die Fußball-WM 2023. Seit gestern sind sie Geschichte. Der Süden hat seine Kandidatur zurückgezogen. Über die Gründe für die zurückgezogene südkoreanische Bewerbung habe ich vor dieser Sendung mit Stefan Samse gesprochen. Er leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Seoul. Zuerst wollte ich von ihm wissen, ob er überrascht ist von der Entscheidung.
Zunächst ist beim Blick in die heutigen Zeitungen mir aufgefallen, dass das eigentlich thematisch für die Südkoreaner gar keine große Rolle gespielt hat. Es dominierten die Meldungen über den erneuten mutmaßlich militärischen Waffentest Nordkoreas gestern und auch über den von vor einer Woche. Die sicherheitspolitischen Themen, die schwieriger werdende Lage insgesamt, das ist das, was im Vordergrund steht, ganz eindeutig. Und diese sportpolitischen Fragen und Themen, jetzt zur Rücknahme der Bewerbung für die Frauenfußball-WM 2023, nach dieser Meldung musste man tatsächlich suchen.
Und das ist jetzt alles auf Eis gelegt oder geht es erstmal nur um die Frauenbewerbung? Also was ist zum Beispiel mit einem gemeinsamen Einlaufen in Tokio im nächsten Sommer?
Man muss das ja mal auch sportpolitisch vielleicht in einen etwas größeren Zusammenhang heben. Es liegen schwierige Jahre hinter den beiden Koreas, vor allem 2016, 2017, wo man auf eine Konfrontation zugegangen ist und das extrem schwierig war. Dann kam das Jahr 2018, was wirklich für einen Dreh gesorgt hat und diesen Dreh mit ausgelöst oder jedenfalls vor allem auch dann gut flankiert, haben das die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele im Februar und März des vergangenen Jahres. Das war sozusagen eine Phase, wo das durchaus gut lief, wo man auch überlegt hat, zwischen beiden Koreas gemeinsame Projekte, auch sportpolitische Großereignisse zu stemmen. Das hielt einige Monate an und danach merkte man schon, also sozusagen, da wird der Fuß vom Gashebel genommen, das bremst sich etwas ab und es wurden dann vor allem immer andere vorgeschoben. Also man überlegte, ob man noch etwas zusammen macht in Drittstaaten zum Beispiel. Und auch diese zweite Phase, die ist jetzt spürbar vorbei. Es gibt da ein Ereignis, was hier in Südkorea wirklich sozusagen Spuren hinterlassen hat. Das war das Fußballspiel der südkoreanischen Herrenfußballnationalmannschaft im Oktober in Pyongyang. Das war ein WM-Qualifikationsspiel vor leeren Rängen, ohne Reporter, ohne Live-Übertragung und unter, wie man jedenfalls auf südkoreanischer Seite empfunden hat, kaum zumutbaren Bedingungen.
Das ist tatsächlich aber hier in Europa ein Thema gewesen, dieses Spiel, genauso wie auch die ganze Sportpolitik in Korea hier ein sehr, sehr großes Thema ist und eine große Rolle einnimmt, auch weil IOC-Präsident Thomas Bach immer mal wieder eine gemeinsame Bewerbung um die Sommerspiele 2032 ins Spiel gebracht hat und nicht wenige Experten sagen, dass, wenn es diese Bewerbung gäbe, sie herausragende Chancen hätte, zum Beispiel sich gegen eine Bewerbung aus Nordrhein-Westfalen durchzusetzen.
Ich meine, das war 2018 und vielleicht auch noch Anfang 2019 ja, auf südkoreanischer Seite ein großes Thema. Darüber haben auch die Verbände hier gesprochen. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, dann muss man konstatieren, dass es ein Stück weit doch dem Realismus und vielleicht auch der aktuellen Situation gewichen ist. Es ist jedenfalls kein Thema mehr, was auch unter den Sportpolitikern hier in Südkorea in nennenswertem Umfang und mit nennenswerter Prominenz diskutiert werden würde. Das ist nicht mehr so.
Aber woran liegt das? Liegt das an ganz profanen Dingen? Also ein Reporter hat letzte Woche für uns, für den Deutschlandfunk berichtet, dass das Verhältnis in der ganz normalen alltäglichen Arbeit eigentlich gar nicht existent ist, weil man nicht mal miteinander richtig kommunizieren kann, sich nicht mal E-Mails schicken kann zwischen den Fußballverbänden beispielsweise aus dem Norden und aus dem Süden. Liegt das an solchen Dingen oder sind das die ganz großen Linien, die da eine Rolle spielen?
Ich glaube, es ist beides richtig und beides spielt eine Rolle. Man merkt sehr deutlich, wenn sich die große politische Wetterlage verschlechtert oder jedenfalls verändert, das merkt man dann auch runtergebrochen sozusagen auch auf unsere Projekte. Also wir haben beispielsweise Projekte immer im Bereich der Sportpolitik, der Gesundheitspolitik oder auch in begrenztem Maße im wissenschaftlichen Austausch. Das schlägt sich durchaus unmittelbar dann nieder. Aber auch die Sportpolitik selber spielt da natürlich eine Rolle und vor allem, und das war Ihr zweiter Punkt, die Frage der Kommunikation. Das ist sicherlich für Nicht-Südkoreaner einfacher, aus anderen Staaten mit Nordkorea zu kommunizieren, als hier aus Südkorea. Aber es ist schon schwer, insgesamt mit der nordkoreanischen Seite zu kommunizieren. Das geht wesentlich langsamer und ist einfach viel aufwendiger als zwischen anderen Staaten. Das muss man konstatieren.
War dann diese Kraft zum Frieden durch den Sport, die sich ja durchaus bei den Winterspielen vor knapp 2 Jahren in Pyeongchang so ein bisschen anbahnte, war das dann nur eine große Illusion oder ist einfach nur die Euphorie gewichen?
Nein, ich glaube, es war schon Substanz da. Das war auch zu spüren. Also wenn man vor Ort war bei den Olympischen Spielen, aber beispielsweise auch bei den Paralympischen Spielen, Wir haben also die nordkoreanische Delegation erlebt, wie sie hier in Südkorea aufgetreten ist. Auch das war emotional, auch das hatte verbindende Elemente. Das war also nicht etwa nur aufgesetzt, sondern das war etwas, was auch nachhaltig dafür gesorgt hat, dass die Verbände versucht haben, Dinge anzuschieben. Und man hat ja auch Vorbilder. Ich meine, es klappt ja durchaus zwischen Israelis und Palästinensern im Bereich der Sportpolitik, jedenfalls bei bestimmten Projekten. Und man hat eben durchaus aus beiden Koreas nach Deutschland geschaut. Es hat den deutsch-deutschen Sportkalender gegeben zu Zeiten der Teilung in den 70er und 80er Jahren. Und da haben sich Sportteams aus beiden Deutschlands, aus ganz verschiedenen Sportarten, auch Jugendmannschaften getroffen. Und das ist durchaus etwas, was vorbildhaft in beiden Koreas genannt wird, auch wenn man jetzt wieder natürlich ein Stück weit sich davon entfernt hat in der Praxis.
Aber Stand jetzt kann man das so zusammenfassen, ist das, was vor 2 Jahren mit großem Weltbühnen-Tamtam sozusagen abgegangen ist, ziemlich erkaltet wieder?
Das stimmt, aber wenn ich hier heute Morgen mit Bürokollegen und eben auch Nachbarn gesprochen habe, also die letzten Jahrzehnte hier auf der koreanischen Halbinsel waren eigentlich immer ein Auf und Ab. Das heißt, so überrascht, ich meine, sind die Südkoreanerinnen und Südkoreaner hier nicht, dass sich das so entwickelt. Man muss nur, und das sagen sie eben, am Ball bleiben. Und da sind sie, und das fand ich eben ein interessanter Punkt, das wurde ja auch in Südkorea deutlich herausgestellt, das IOC bei aller Kritik hat da eine durchaus, gerade im letzten Jahr, eine durchaus positive, auch im Hintergrund flankierende Rolle gespielt.
Also nach Olympia.
Auch nach Olympia. Thomas Bach, eben der IOC-Chef, ist nach den Olympischen Spielen ja nicht nur in Südkorea noch geblieben, sondern ist auch nach Nordkorea gereist und hat dort Gespräche geführt. Ist auch nicht alleine gefahren, sondern mit einem kleinen Stab, die alle ihre Aufgaben hatten. Also da lief auch in der Substanz etwas. Und man hat versucht, sowohl im Vorfeld der Olympischen Spiele im letzten Jahr, wie auch im Nachgang, Dinge zu flankieren und Entwicklungen zu ermöglichen. Also man hat schon gespürt, dass Thomas Bach aus einem Land kommt, sozusagen, das eben selbst mal geteilt war. Und er hatte eben besonderes Verständnis dafür. Und das hat sich auf seinen Stab, auf sein Umfeld, mit dem wir ein wenig zu tun hatten, dann auch ausgewirkt. Das war deutlich spürbar.